herzlich willkommen zum, ich glaube, ein Talk mit wahrscheinlich dem längsten Titel an dem Tag. Alternativen zu Visual Studio Test Tools. Wann lohnt es sich auch mal fremd zu gehen? Ja, mit wem haben Sie es zu tun? Nico Orschel, bin MVP für das Thema DevTools. Ich glaube, der offizielle Titel ist ein bisschen länger. So ein bisschen, sage ich mal, mein Background, weswegen vielleicht auch das Thema ein bisschen speziell ist, ist, sage ich mal, so Themen MTM, Coded UI. Das war eigentlich so das, was ich in der Vergangenheit quasi rauf und runter gemacht hatte. Also aufstehen, denke ich an Coded UI und wenn ich ins Bettchen gehe, denke ich an MTM, Testmanagement. Und deswegen hat das natürlich jetzt ein bisschen auch so eine gewisse Brisanz, dass ich natürlich einfach mal sage, okay, es wäre vielleicht auch mal ganz interessant, einfach mal zu schauen, okay, was bietet denn auch potenziell so die Nicht-Microsoft-Welt quasi an Tools an? Da heute leider mein Co-Speaker, der Marc, ausgefallen ist, genau wie in der Release-Management-Sitzung, habe ich mir heute mal ein bisschen für einen Teil Verstärkung geholt, den Carsten, der hat dafür auch schon einen Talk gehalten zu einem ähnlichen Thema, haben eine gewisse Überschneidung, deswegen, wenn es dann soweit ist, kommen wir gleich dazu. Wird er quasi einfach mal kurz dann auch sozusagen was zeigen und dafür Marc entsprechend einspringen. Also umgesehen, Dankeschön für die Unterstützung. Genau, was haben wir vor? Letztendlich habe ich den Talk mal so grob in zwei Teile geteilt. Das heißt, einmal ein bisschen, gut, Zielstellung sind wir gerade schon dabei, möchten einfach gerne einen kleinen Überblick geben, für welche Situation sehe ich eigentlich aktuell welche Testing-Tools, beziehungsweise eigentlich werden nur sehr viele in Frameworks sein. Was wären so quasi aus meiner Sichtweise für unterschiedliche Technologien, sage ich mal, ganz gute Alternativen, beziehungsweise auch teilweise erste Wahl. Kleine Warnung bei den Alternativen, die ich vorstelle, es ist schon bis zu einem gewissen Grad natürlich persönlich geprägt. Es gibt sehr viele Testing-Tools. Ich kann nur einen relativ kleinen Ausschnitt an der Stelle geben, deswegen quasi nicht irgendwie, sage ich mal, beleidigt sein oder so, wenn jetzt quasi nicht jedes Tool vorgestellt wird. Ich weiß, da gibt es noch wesentlich mehr. Das sind einfach so das, sag ich mal, so meine persönlichen Favorites, wo ich sage, die finde ich cool. Genau. Werde auch, sag ich mal, ein paar kleine Mini-Demos mit euch gemeinsam machen. Das heißt, wir werden uns einfach mal die verschiedenen Tools anschauen und mal so, sag ich mal, so ein paar kleine Gimmicks einfach uns anschauen, weswegen ich die Tools einfach persönlich cool finde. Das wird jetzt kein Deep Dive sein, also jetzt da nicht erwarten, dass wir jetzt in alle Einzelheiten reingehen oder so. Einfach soll euch einfach ein kleines Gefühl geben, warum sollte ich mich damit einfach beschäftigen. Oder, sag ich mal, für euch einfach vielleicht ein Projekt habt, was ansteht, was man quasi einfach auch mal detaillierter in Evaluierung an der Stelle gehen kann. Genau, und dann zu guter Letzt, sag ich mal, wenn wir uns nochmal anschauen, sag ich mal, wie kann ich auch diese alternativen Frameworks in den TFS integrieren? Letztendlich gerade, wenn man über die Nicht-Microsoft-Welt redet, ist ja das durchaus mal von Belang, sag ich mal, Stichwort, ich habe vielleicht irgendwelche speziellen Embedded-Frameworks, die ich entsprechend integrieren will. Was sind da für Optionen? Wann würde ich welches Integrationsszenario wählen? Sage ich mal so Stichwort Windows versus Linux-Integration, das wären so für mich so die Klassiker. Genau, und dann zum Schluss nochmal letztendlich ein Fazit. Wenn irgendwelche Fragen sind, fragt einfach rein. Genau, letztendlich ja, wie ist so die Welt von früher, wie ich sie auch quasi noch kennengelernt hatte, ist letztendlich gefühlt Gott und die Welt, arbeitet auf Windows. Wir haben mal ein mehr oder weniger aktuelles Visual Studio. Ja, irgendwie ein Desktop-Rechner und sag ich mal so prinzipiell bis vor 2-3 Jahren war das eigentlich trotz irgendwie einem relativ modernen Windows-System eigentlich immer noch das, sag ich mal, das Gleiche. Ich habe so typischerweise die Welt WinForms, WPF, MS-Test, das waren eigentlich so die Klassiker. Und sag ich mal, bis vor ein paar Jahren konnte man ja tatsächlich auch noch, sag ich mal, nicht unerheblichen Anteil natürlich damit auch ganz gut abdecken. Sozusagen aus der Testing-Perspektive. Ja, mittlerweile habe ich aber die Situation, man muss nur einfach meine Person nehmen. Mittlerweile so ein Gerät. Das ist kein Windows mehr. Ich habe
echt? Was ist das denn? Gibt's das?
Andere? Ja, das ist ein schönes iPhone. ja, letztendlich, ich habe querbeet. Ich habe aber zu Hause auch genauso gut noch ein Windows-Phone liegen. Ich habe genauso mein Android-Tablet liegen, mein Surface, meine. Ich habe bei mir zu Hause auch da ein halbes Rechnerlabor stehen. Ich habe verschiedene Browser. Die Kunden, meine, selbst bei uns intern, meine, die Benutzer nutzen vom Firefox bis zum Chrome IE, nutzen eigentlich alles in den völlig wildesten Kombinationen. Und plötzlich bin ich natürlich schon, auch gerade wenn ich einen Cloud-Service etc. oder einen Service betreibe, bin ich einfach dazu gezwungen, mich auch mit diesen Themen auch als Visual Studio-Nutzer quasi auseinanderzusetzen. Und sage ich mal, dafür brauche ich natürlich auch Lösungen. Ich will natürlich nicht alles von Anfang an neu bauen, sondern idealerweise natürlich auch da einfach Lösungen nehmen, die einfach aus meiner Sichtweise gut funktionieren. Genau, ja, letztendlich das Gleiche geht für die Cloud-Plattform, Querbeet, Mix. Und sag ich mal, das wäre so die Stelle, wo man sagen würde, okay, wir müssen uns mal mit Alternativen quasi beschäftigen. Wenn man über das Testing generell redet, sag ich mal, da gibt es ja verschiedene Ebenen. Ich glaube, da gab es erst noch mal einen separaten Talk dazu über Testing-Strategien. Aber letztendlich, wenn wir über das Testen reden, reden wir eigentlich quasi zum einen über quasi so das klassische, ja, so die Domäne von Unit- bzw. Integration-Testing, sofern wir mal von der UI mal abstrahieren. Reden wir quasi über die Business- und Data-Access-Layer. Ja, hier kann man natürlich jetzt sagen, wenn ich ein Flash-Programm oder irgendeinen Service mache, ich nehme immer meinen MS-Test, weil ich das schon ewig so nutze. Ist natürlich, sag ich mal, kann man machen. Das sorgt aber gegebenenfalls einfach für weitere spezifische Probleme. Weil, sag ich mal, hatte ich mal vor x Jahren mal sowas erlebt, da wurde halt, sag ich mal, wollte man per Du halt mit MS-Test irgendwie, das war VB6 testen. Man kann das schon machen über .NET-Komponenten mit Com-Plus-Schnittstellen und so weiter, aber da habe ich letztendlich auch wieder irgendwelche künstlichen technischen Barrieren drin, die wieder neue Probleme irgendwie verursachen. Das heißt, eine wirklich valide Aussage kann ich damit nicht treffen. Was versuche ich natürlich stattdessen? Ich versuche, wenn ich über das Thema Business und Data Access Layer rede, versuche ich natürlich irgendwie immer ein Framework zu wählen, was möglichst quasi technologiespezifisch ist. Da gibt es auch, wenn man da mal guckt, ich habe mal spaßhalber gestern mal die Wikipedia mal geguckt, also da, sage ich mal, ich glaube, ich war irgendwie bei gefühlten 100, bei mehreren 100, na, schauen wir mal, Verbindung, ah, okay. Wenn man da mal einfach reinguckt, was es da quasi gibt, ne, mag's nicht. Muss man nun mal allein in der deutschen Variante zu was für Unit-Test-Framework gibt es eigentlich? Da gibt es allein schon zu, sage ich mal, da kenne ich jetzt persönlich nicht so viele, die C machen, aber selbst da gibt es schon irgendwie gefühlt 10 oder 12 verschiedene Frameworks von C++ und so weiter. Ich meine, da muss man nun mal scrollen, was es da so alles gibt. Also da gibt es schon mittlerweile eine relativ große Menge an Frameworks. Da letztendlich der Tipp, das werden wir heute auch nicht zeigen in den Demos, weil da könnte man Tage drüber machen, die verschiedenen Frameworks sich anzugucken. Sag ich mal, sofern ich über alles, was quasi sehr codenah ist, wenn man darüber redet, da bin ich persönlich eigentlich immer auf der Ebene eines solchen, sag ich mal, Unit-Test-Frameworks. Aber wenn ich Integrationstests mache, ist relativ technologienah zum einen. Zum einen, sage ich mal, wenn ich natürlich so ein Framework nehme, was auch in der gleichen Technologie geschrieben ist, habe ich einmal das Problem nicht, dass ich irgendwelche Wrapper dazwischen adressieren muss, die wieder neue, andere Probleme verursachen. Vielleicht gibt es irgendwelche falschen Konvertierungen. Habe ich zum Beispiel mal bei VB6 zu C-Sharp erlebt, irgendwelche Sachen, die Schnittstelle einfach schlichtweg nicht unterstützt hat. Dadurch dann irgendwelche Sachen hinterhergelaufen bin, die eigentlich schlichtweg einfach nur dem Framework geschuldet waren, weil ich sozusagen über den Wrapper gehen musste. Und zum anderen, sage ich mal, übernimmt natürlich auch der Compiler zum Schluss für mich, wenn ich irgendwas refactore, bekomme ich schon relativ früh in aller Regel auch einfach sozusagen Fehlermeldungen, dass ich Sachen umbauen muss. Bei allen anderen Frameworks habe ich alles, was drüber ist, immer den Nachteil, ja, wenn sich irgendwas ändert, das sind Blackbox-Tests. Und wenn ich halt relativ technologienah bin, ja, sage ich mal, löst viele Probleme einfach die Tools oder der Compiler. Genau. Wenn man das Ganze dann mal, sage ich mal, wo es für mich dann interessant wird, auch heute im Talk, ist das Thema, sage ich mal, UI-Testing. Da sehe ich eigentlich die größten Unterschiede. Ist letztendlich aktuell ganz klar, wir haben den klassischen PC mit Windows. Wir haben Mobilgeräte. Und sage ich mal, also die klassische Domäne, wo ich jetzt persönlich nicht irgendwie zwingend ein anderes Tool wählen würde, ist für, sage ich mal, Coded UI, wäre für mich so der Klassiker. Und sagen wir, das ist so WinForms, WPF, ist eine gute Domäne. Wenn meine Applikation optimiert ist für MSRA und UIA, kann ich mit Coded UI für einen recht überschaubaren Preis eigentlich alles machen. Ist Built-in im Studio, tut auch mit den ganzen Tools drumherum gut. Also die ganzen Testing-Tools im Build und Release-Management und MTM und Studio und so weiter und so fort. Wenn wir dann über, sag ich mal, Applikationen reden, die irgendwie Web-Applikationen sind, da hat sich mittlerweile mein Bild schon so ein bisschen geändert. Das kann ich zwar durchaus auch mit Coded UI machen, aber aktuell, sag ich mal, bewege ich mich dann typischerweise in den Umfeld, wo ich sage Selenium WebDriver. Das ist dann auch das, wo Carsten gleich nochmal was zu sagen wird. Oder halt auch, was wir heute uns anschauen, Perfecto Mobile. Reden wir über die klassischen, sag ich mal, Windows 8.1 bzw. Windows 10 Store-Apps für Tablets oder für normale PCs, finde ich, ist Coded UI eine sehr gute Wahl. Liegt einfach daran, Microsoft hat ein Built-in-Framework dafür, da kann ich quasi Touch-Gesten und alles auf dem PC machen, kann vollautomatisches Deployment machen, komme auch an die entsprechenden Controls gut ran, kann sogar Touch testen, aber wenn ich keinen Touch habe. Da letztendlich Tipp, damit es ordentlich funktioniert, auch wie bei WPF, Stichwort UI-Optimierung, das ist wichtig für die Applikation. Wenn ich das mache, habe ich auch mit dem Coded UI, wenn ich es händisch schreiben muss, meine Freude. Wo es dann etwas interessanter wird, ist bei so Dingen wie Java. Das ist so, da sehe ich eigentlich nicht klassisch die Domäne bei Coded UI, sondern das ist so für mich die Domäne, sage ich mal, Tools jetzt in dem Fall aus dem deutschsprachigen Raum, Ranurex, wer kennt das? Okay. Und sag ich mal, das ist jetzt ein Hersteller, der kommt, glaube ich, aus Hamburg. Squish wäre da quasi auch so eine Alternative, die man da in Betracht ziehen kann. Das Gleiche gilt auch für so Themen wie jetzt Flash und SAP-Clients. Das ist so typischerweise nicht durch Coded UI adressiert. Es geht zum Teil, aber man hat schon einige Workarounds zu machen. Und die Hersteller haben dafür teilweise native Implementierung. Also da ist einfach wesentlich weniger Stress, das damit zu machen. Weil bevor ich da mehrere Tage irgendwie bastel, ist es teilweise echt besser, Zeit investiert mit so einem Tool. Genau, Mobilgerät letztendlich, wenn wir über Sachen wie Android reden, wären auch wieder WebDriver bzw. Appium. Das ist so ein quasi auf WebDriver-Schnittstelle wird da benutzt, um auch native und hybride Apps quasi testen zu können. Das ist so die Open-Source-Variante. Und dazu gibt es letztendlich auch wieder die Klassiker aus dem kommerziellen Bereich. Ranurex zum Beispiel kann auch Android, iOS, Xamarin, was gestern, glaube ich, im Detail gezeigt wurde, Perfecto Mobile oder halt auch Squish, die können mit den mobilen Geräten typischerweise auch umgehen. Das Gleiche geht letztendlich, da gibt es schon eine sehr große Überschneidung, gibt es auch für iOS. Ja, und sage ich mal, Coded UI dann nochmal einfach als Alternative, beziehungsweise würde ich eigentlich sehen, so als de facto Standard, da haben die anderen meines Wissens nicht wirklich eine Lösung dafür, ist für Windows Phone Testing, beziehungsweise Windows Mobile Testing, geht auch mit Coded UI super, ist technisch sehr verwandt mit dem, was man hier bei den Store-Apps hat, geht sowohl im Emulator super, als auch das physische Gerät kann man einfach anschließen, vorher Developer-Lizenz holen und dann könnt ihr auch auf der Hardware testen. Das heißt, wenn ihr 10 Windows-Phones habt, könnt ihr die an den Rechner anschließen, könnt ihr per USB mit eurer DLL befüttern und dann tut das. Genau. Das mal sozusagen als kleinen, sag ich mal, so eine potenzielle Entscheidungs-, na gut, Matrix ist es nicht ganz, aber einfach, um sie in die Idee zu bekommen, wo ich eigentlich was einsetzen kann. Genau, und eine so eine Alternative wäre jetzt Selenium-WebDriver und da der Carsten heute für den Talk hat, würde ich ihm einfach mal das Feld überlassen, warum er eigentlich quasi sagt, okay, Selenium-WebDriver, das ist was, da sollte ich mich auf jeden Fall mal als Testautomatisierer mit beschäftigen.
Okay, gucken wir mal, ob wir das auch rübergebracht kriegen. Okay, erstmal kurz nochmal, mein Name ist Carsten Dülmann, ich bin bei Microsoft als Premier Field Engineer angestellt, also ich helfe Kunden als Feldarbeiter mit allem möglichen, was technisch zu tun hat, mit Application Lifecycle Management und Team Foundation Server und ein kleiner Fokus ist dabei auch beim Testen bei mir und meine erste Frage wäre, wer war denn heute Morgen alles in meinem Talk schon zu Selenium? Ja, das ist so ein Drittel, denke ich mindestens. Ich verspreche, ich mache es kurz. Die gute Sache, das habe ich auch heute Morgen ja schon mal erzählt, und der Immolant-Wert hat ja auch gestern in seinem Talk zu .NET Core schon davon erzählt. Eine sehr gute Sache ist, dass wir eben mit WebDriver eine Community haben. Und zwar eine Community, die mit der von Coded UI, um das mal so in Relation zu setzen, nicht vergleichbar ist, was die Größe angeht. WebDriver hat eine lange, lange Historie, ist irgendwann in den frühen oder Mitte der Nullerjahre entstanden und Open Source von Anfang an und hatte schon immer eine Unterstützung von eben einer sehr, sehr aktiven Community, die sich damit beschäftigt hat, wie man Browser automatisieren kann. Und das ist inzwischen so stark geworden, dass es eben tatsächlich ein W3C-Standard ist. Also WebDriver wird gerade zu einem W3C-Standard entwickelt. Und das ist nicht einfach nur ein Hobbyprojekt von diesem W3C, sondern da steht auch richtig die Community und eben inzwischen auch wir als Hersteller, als große Hersteller dahinter. In diesem Komitee, das diesen Standard entwickelt, die sind 3 Leute auch von uns und ungefähr 20 von Google oder so. Aber naja, immerhin, wir sind dabei. Und außerdem bauen wir einen Treiber selbst für unseren Browser. Und Google baut auch schon seit langem selbst einen Treiber, einen Webdriver für eben ihren eigenen Browser, dieses Chrome. Und seitdem, und weil das so ist, ist das inzwischen einfach fast ja ein de facto Standard für Cross-Browser. Immer wenn ich also, ja, vielleicht vor 10 Jahren oder so hat sich die Frage vielleicht gar nicht so gestellt. Da konnte ich sagen, wirtschaftlich sinnvoll sagen, wir testen nicht auf anderen Browsern, weil ja sowieso alle Internet Explorer haben. Inzwischen ist das vorbei. Also das auf diese Position sich zu stellen, wäre heute nicht mehr wirtschaftlich sinnvoll, würde ich sagen. Deswegen, wenn man also Cross-Browser als Anforderung hat, dann kann man sich am einfachsten direkt mal Webdriver angucken.
Selbst Coded UI, der Multi-Browser-Support, hat ja seit der Version 2012 hat ja auch intern Selenium benutzt, auch wenn das nie Nutzer quasi gesehen hat. Da wurde ja quasi der Webdriver installiert und wurde quasi die ganzen Sachen umgesetzt an der Stelle.
Genau. Hintergrund auch hier wieder, man hat ja ganz am Anfang mal mit Coded UI versucht, so Multibrowser auch da einzubauen und hatte dann so eine Zeit lang so eine Firefox-Unterstützung. Firefox 3.5.
Die kenne ich auch noch.
Ja, gab's da. Und dann hat Firefox einfach mal das komplette DOM völlig umgestellt und dann funktionierte das nicht mehr mit den Versionen danach, also nur noch bis 3.5 oder so, danach hatte man Pech. Und das war eine kurze Lehre dafür, dass es einfach nicht funktioniert. Wenn man versucht, allen Browsern hinterherzulaufen mit deren Implementierung und das versucht, bei sich selbst proprietär anzupassen, wird schwer. Deswegen braucht man einfach hier die Community. Das ist einfach der Punkt. Genauso wie Immo Landwehr gestern gesagt hat, wir brauchen die für .NET Core, damit es da weitergeht, brauchen wir die auch für eine vernünftige Cross-Browser-Implementierung. Es ist nicht nur die Community und irgendwelche Liebhaber, sondern wie ich eben schon kurz auch angesprochen habe, sind es die großen Hersteller. Microsoft und Google bieten jeweils für ihre Browser eben eigene native Implementierungen an. Niemand besser als Google für Chrome oder Microsoft für Edge wüsste besser, wie man diesen Browser bedienen kann. Deswegen sind das einfach gute Argumente dafür, einfach auch da sich mit zu beschäftigen. Wir haben dann erstmal natürlich die Frage, wie funktioniert das überhaupt? Und wenn man sich da ganz grob mal die Architektur anguckt, sieht es da so aus, dass wir eben immer irgendeine Form von Test haben. Das ist ein Stückchen Code. In meinem Fall werde ich jetzt alles demonstrieren, .NET. Wir können also getrost denken, alle Code, den wir hier sehen, ist .NET. Die Webdriver-Implementierung irgendwas anderes. Und die ist erstmal language-spezifisch. Das gibt es also für Java und für C-Sharp und für alles Mögliche, was die Community meint, das anzubieten wäre. Die C-Sharp-Implementierung zum Beispiel von Jim Evans, auch Open Source auf GitHub. Und dieses Ding spricht dann über irgendein Protokoll mit eben dem spezifischen Webdriver. Das ist jetzt der Treiber, der nicht mehr sprachspezifisch ist, aber dafür eben spezifisch für den Browser. Und der kann eben, der weiß eben genau, zum Beispiel unser Microsoft-Webdriver weiß genau, wie man Edge bedient. Oder eben der, jetzt mache ich mal die falsche Reihenfolge, das JSON-Wire-Protokoll ist das, was dazwischen liegt in den meisten Fällen. Also es ist nicht vorgeschrieben, es kann auch sein, dass das irgendwas anderes ist. Aber JSON-Wire-Protokoll heißt einfach, das ist eine REST-API im Prinzip, da wird JSON über HTTP übertragen zwischen diesem Test-Runner-Prozess und dem Microsoft-Webdriver in diesem Fall oder den anderen Webdrivern. Und das heißt, das kann auch eine Prozessgrenze, sogar eine Maschinengrenze dazwischen sein. Man muss nicht den Test auf derselben Maschine haben wie den Browser. Das ist schon auch wiederum eine gewisse Flexibilität, die manche Szenarien ermöglicht, die man auch mit anderen Frameworks eben nicht so leicht hinkriegen würde. Und das JSON-Wire-Protokoll wird auch genutzt, auf jeden Fall vom Chrome-Driver. Der ist also da mit dabei. Und da weiß eben der Chrome-Driver dann wiederum, wie man gut den Chrome bedient. Und das hier ist also spezifisch für den Browser. Alles darüber ist quasi eher spezifisch für die Sprache beziehungsweise halb standardisiert mit diesem JSON-Wire-Protokoll. Dann gibt es natürlich auch noch den IE-Driver-Server. Der ist jetzt nicht von uns hergestellt, sondern von einer Community. Den gibt es schon viel länger. Aus der Community kommt der. Der zum Beispiel spricht mit dem Internet Explorer über COM. Also das sind altes COM-Zeugs. Und da muss man zum Teil auch mit Sicherheits... es gibt dann so lustige Sachen wie, wenn ich unterschiedliche Security-Einstellungen für meine Intranet- oder Internetzone eingestellt habe und dann würde mein Test irgendwo zwischendurch zwischen diesen Zonen wechseln, dann wären das auch andere COM-Sicherheitseinstellungen und die COM-Verbindungen würden alle abbrechen. Deswegen sagt dieser Treiber zum Beispiel schon von Anfang an, wenn da unterschiedliche Einstellungen drin sind, dann werfe ich dir schon beim Start des Tests eine Exception und ich mache gar nichts. Das sind so tolle Sachen, die man da, die noch aus COM quasi resultieren, dass das eine COM-Implementierung ist.
Irgendwie kommen mir da böse Erinnerungen hoch bei dem Stichwort COM.
Ja. und dann gibt es natürlich beliebige andere Implementierungen. Wie gesagt, die Community ist da sehr fleißig auch und ich kann jetzt nicht den genauen Marktüberblick geben, aber da sie so stark ist und so aktiv ist und da das auch immer mehr unterstützt wird, gibt es eigentlich wahrscheinlich nicht mehr viel, wo ich nicht auch mit einem Webdriver Web automatisieren würde können. Okay, so viel zur Architektur. Ich glaube, da habe ich auch alles gesagt schon zu. Wie sieht das in der Praxis aus? Man kann das auch mit aufzeichnen, alles. Ich springe jetzt aber mal direkt in die Variante, wie ich gesagt hatte, dass wir .NET-Code erzeugen. Wir würden jetzt einfach mal Bing testen wollen und auf Bing uns mal angucken. Wir testen natürlich Bing, genau. Mal, wie das so funktionieren würde. Wie könnte man zum Beispiel so, wenn man testen möchte, dass man nach 42 als Zahl mal sucht, wie würde man dieses Element identifizieren können in einem Test? Und da ist es ja inzwischen bei fast allen Browsern so, oder zumindest bei denen, mit denen ich häufiger arbeite, dann kann man einfach mit F12 sagen, ich gehe mal halt auf diese Entwickler-Tools und kann so einen Picker hier nehmen und sich mal die genau dieses Element im Code, DOM, im HTML ansehen. Und am meisten freut man sich natürlich, wenn man direkt sowas findet wie eine eindeutige ID, wie diese hier, die man hier sieht, ID gleich sb-form-q. Die sieht nicht so richtig dynamisch aus, die sieht gut aus, als würde die jedes Mal, wenn ich Bing aufrufe, immer dieselbe ID sein und genau dieses Element hier also eindeutig identifizieren. Es scheint mir ein guter Kandidat, mal zu versuchen, das zu nutzen, um jetzt einen Test zu schreiben, der das bedient. Hier ist schon mal ein bisschen Code vorbereitet. Wie gesagt, wir haben die 2 Tage lang so viel überzogen. Ich versuche mal, mich heute wirklich knapp kurz zu halten. Hier ist aber offensichtlich noch was nicht so ganz komplett. Wir müssen natürlich irgendwie jetzt dafür sorgen, dass wir diese Language Bindings überhaupt bedienen können, dass unser Code die überhaupt kennt. Und typischerweise, wenn man so eine, das wird wohl irgendwie eine Bibliothek sein, wenn man so eine Bibliothek heute braucht, was macht man dann? NuGet. Und da gibt es eben tatsächlich auch schon vorgefertigt, diese Packages, sodass es tatsächlich zum Einstieg super simpel ist, einfach eingeben oder mit der UI Install Package Selenium WebDriver. Ich hätte die verräterischen Zeilen darüber wegtun sollen, die mir zeigen, dass ich das eigentlich eben nur deinstalliert habe. Selenium WebDriver installiert mir diese Selenium.
Das ist wie eine gute Kochsendung, da musst du auch alles vorbereitet haben.
Ja.
Vorkochen und dann sagen, das ist aber lecker und ganz einfach.
Genau. Ach so, ohne Internet wird es schwierig. Obwohl eigentlich er auch einen lokalen Cache haben, aber nun gut.
Life is life, das ist immer so. Ja. Passiert mir auch gerne, so gesehen, das ist jetzt nicht sonderlich ungewöhnlich.
Immerhin kannst du es heute mit den Azure-Maschinen auf den Hosted Agent schieben.
Ja, der wollte heute nicht. Aber der Kostja hatte danach das gleiche Problem. Der hat nämlich seine SQL-Unit-Tests damit auch machen wollen, hat auch 5 Minuten gewartet. Möge die Cloud mit dir sein.
Eben hat das ungefähr so 1 Minute gedauert, bis das Internet hier funktioniert hat. Ich erzähle erstmal weiter. Wir werden also jetzt gleich die Language Bindings installieren und danach wird dieser Code laufen. Was wir damit noch nicht haben, da müssen wir noch einen weiteren Schritt machen, ist so diesen Driver für den eigentlichen Browser. Da müssen wir dann noch ein bisschen mehr tun. Ah, das Internet ist da, fantastisch. Jetzt sollte auch das hier funktionieren. Ah, NuGet Packages installieren. Genau, und das hier ist jetzt noch, komischerweise will NuGet immer, dass ich mich jetzt gegen...
Hast du ein Private-Feed in deinem VSTS?
Genau.
Und das ist übrigens ein neues Feature, was mit VSTS auch kommt. Man kann ja seinen eigenen NuGet-Feed noch machen und der braucht eine Autorisierung.
Genau, das wollten wir jetzt nicht zu erzählen, aber dann gut, jetzt haben wir das auch erzählt. Da muss man sich leider immer authentifizieren, auch wenn man einen ganz anderen Feed nur bedienen möchte. Das ist vielleicht noch verbesserungsfähig. Jetzt sollte es dann auch gleich losgehen und dann haben wir die Language-IDs. Und wie gesagt, dann müssen wir noch ein zweites Ding haben, nämlich den Treiber selbst für Firefox, weil das der erste Browser war, mit dem die überhaupt gearbeitet haben bei WebDriver und weil eben auch deren IDE da drin läuft. Die haben diese IDE, mit der man selbst aufzeichnen kann, läuft in Firefox als in Extension. Für Firefox brauchen wir jetzt nichts weiter. Für Firefox können wir einfach jetzt loslegen, nachdem wir das hier haben. Dann werden wir das auch gleich mal tun und den ersten Test in Firefox laufen lassen. Ah, so, jetzt hat es auch funktioniert. Jetzt hat er immer noch nicht hier gefunden, weil wir dieses By zum Beispiel jetzt erstmal natürlich noch ein Using für brauchen. Das tragen wir jetzt mal ein. Und das ist jetzt diese Fluent API von dem Webdriver. Man sagt immer Driver. Navigate zum Beispiel und GeoURL ist, glaube ich, selbsterklärend. Dann Find Element im DOM, im Document Object Model dieser Seite, such mal das Element anhand seiner ID und zwar ist das sb-form-q Und da lösche erstmal alles, was da eingegeben sein mag. Dann gehe nochmal zu dem Ding. Das kann man natürlich hier auch vereinfachen im Code. Aber lassen wir mal. Send Keys und also gib ein. Und das macht er tatsächlich dann quasi über die Tastatur. So systemtestmäßig eben nicht, dass jetzt in das DOM direkt was reingeschrieben würde und dann die Aktion durchgeführt, sondern wirklich über die Oberfläche tipp, tipp, tipp nacheinander die Sachen eingegeben werden. Und am Ende geht man auf diese, haben wir schon vorweggenommen, jetzt auf diese sp-form-go-Klick und dann läuft das alles so. Test Bing hat noch ein Problem. Is there a closing type? Okay, dann sagen wir nicht Test Bing, sondern Test Bing Search. Genau, jetzt bietet er mir hoffentlich an, dass ich hier rename. Genau. Ach, da oben war noch ein anderer Grund, weshalb es hier nicht funktioniert hat. Und diesen Firefox-Driver, das habe ich gesagt, da ist jetzt das Paket schon mit drin. Das heißt, überhaupt auch diese eigentlichen Language-Binding-Klassen, die jetzt sagen, ich möchte mit Firefox sprechen oder mit Chrome oder mit IE oder mit irgendwas, die sind sowieso schon immer mit dabei. Die sind quasi, also für die meisten jedenfalls, für die meisten die gängigen Browser schon mit in den Language-Bindings mit untergebracht, als kleine Convenience. Heißt aber noch nicht, dass der Driver unbedingt da wäre, das werden wir gleich sehen. Das haben wir jetzt also auch schon hier den Namespace auf jeden Fall und sagen Using. Jetzt haben wir hier hoffentlich was Bauendes. Sieht ganz gut aus. Und jetzt müsste eigentlich dieser Test hier mal loslaufen und den Firefox-Test schreiben. Was ich hier auch schon eben vorbereitet habe, ist unser eigentlicher Test, der arbeitet gar nicht mit irgendwie einem spezifischen Treiber offensichtlich, sondern der arbeitet über diese Schnittstelle iWebDriver und das heißt, alle Aktionen, die ich hier drüber jetzt definiere, sollten für alle Browser genau gleich funktionieren. Das ist eben iWebDriver und das sagt noch gar nichts darüber aus, was für ein Treiber und was für ein Browser das am Ende dann genau ist. Lassen wir diesen Test nun also mal laufen. Test Bing Search in Firefox. Und dann sollten wir einen kurzen Test sehen. Und was wir auch schon hier sehen ist, the address isn't valid. So, 23 hat gesucht. Und der Browser ist auch direkt wieder weggeräumt worden. Also wir sehen, der Test hat wunderbar funktioniert. Er testet zwar nicht wirklich was, aber das sei jetzt mal dahingestellt. Man würde die Asserts jetzt schön noch einbauen, so wie bei normalen Unit-Tests auch. Und dieses Ding hier, dass er weggeräumt wurde, das liegt nur daran, dass ich das Ganze, meinen Treiber insgesamt hier in dem spezifischen Teil in einen Using-Block gepackt habe. Dann weiß halt der Webdriver, der soll wohl geschlossen werden, wenn ich das Ding dispose. Er hat den Vorteil, wenn jetzt irgendwo ein Fehler passiert oder überhaupt, wenn der Test läuft und es laufen viele davon hintereinander auf meinem Desktop, dann bleiben nicht so viele Leichen liegen. Das könnte sonst unschön aussehen und auch lange dauern. Okay, ich hatte gesagt, hier haben wir jetzt erstmal nur Firefox. Firefox ist ein bisschen anders als die anderen, weil Firefox eben quasi Home-Turf ist für die Webdriver-Community. Was wäre denn jetzt mit zum Beispiel Chrome? Chrome ist übrigens sehr, sehr stabil und sehr, sehr schnell im Vergleich auch zu unserem Treiber noch, weil unser Treiber einfach noch nicht so eine Historie hat. Chrome ist einfach schon, Google ist schon seit langer Zeit dabei, Treiber dafür zu implementieren. Wir sind da noch nicht so lange dabei und die Produktgruppe hat zum Teil auch andere Prioritäten. Extensions, somebody. Und deswegen sind wir noch nicht so ganz so weit mit der Implementierung, aber es funktioniert schon. Ich wollte das auskommentieren. Hier gibt es auch irgendwo einen Button. Da war er, genau. Und gucken wir also mal mit Chrome, was mit Chrome passiert. Den kennt er jetzt noch nicht. Beziehungsweise den kennt er schon im Code, aber noch nicht als, als eigentlichen Test. Hören wir uns mal die Usings dafür. Da haben wir jetzt also den Chrome-Driver. Wenn ich jetzt... Habe ich noch eine Zwischenablage? Ich glaube, ja. Genau, wenn ich jetzt diesen Test aber mal loslaufen lasse, gucken wir mal, was passiert. Also man würde ja hoffen, erstmal naiv, dass jetzt eben dann der Chrome aufgeht und diesen Test auch durchführt. Gucken wir mal, wie es tatsächlich aussieht. Läuft also los und kommt sehr schnell zurück mit einer Fehlermeldung, nämlich diese Sicht hier im Test Explorer ist einfach total doof. So kann man erst runterscrollen. So, okay. Hier steht der, the Chrome driver file does not exist in the current directory or in a directory on the path environment variable. Und the driver can be downloaded at. So, jetzt könnte man da hingehen und diesen Treiber einfach jetzt runterladen, an eine Stelle, definierte Stelle mit Pfadvariable oder in mein Projektverzeichnis legen. Einfacher ist es aber natürlich wieder, dass ich, wenn ich zum Beispiel so ein NuGet-Paket nutze, und zwar die Package Manager Konsole hier, in diesem Fall install Selenium WebDriver Chrome Driver. Und dieses Paket ist insofern besonders, als dass es nicht wie die meisten NuGet-Pakete jetzt einfach eine Assembly runterlädt, die in mein Packages-Verzeichnis lädt und dann eine Referenz auf diese Assembly hinzufügt, sondern dieses Ding, wenn es dann jetzt gleich, was habe ich geschrieben? Habe ich Install geschrieben? Ich habe natürlich Install Package. Dieses Paket lädt was anderes runter. Es lädt keine Assembly, also schon ist, ja, ich weiß gar nicht, halt eine Exe runter. Ich glaube nicht, dass sie es in .NET geschrieben haben und man es Assembly nennen sollte, aber jedenfalls eben so einen ausführbaren Prozess und der wird jetzt meinem Projekt hinzugefügt. Und zwar als Verweis direkt in dieses Packages-Verzeichnis, also nicht in jedem Projekt ist dann extra der Chrome-Driver drin, sondern nur an einer Stelle in meiner Solution. Und da drin haben wir dann auch den Hinweis, dass das Ding bitte jedes Mal ins Ausführungsverzeichnis kopiert werden soll, jedenfalls wenn es neuer ist, wenn wir auf den Chrome-Driver klicken. Hier ist irgendwo, nein, da oben ist der Hinweis, Copy to Output Directory, Copy if New. Das macht alles jetzt dieses Paket für mich. Ansonsten, Referenz wird keine hinzugefügt. Da haben wir schon mit dem Webdriver selbst haben wir schon alles, was wir brauchen. Okay, so wäre also die letzte Aufgabe, diesen Test auch dann jetzt mal tatsächlich auf zwei Browsern laufen zu lassen. Gucken wir mal, ob das funktioniert. Und danach wäre ich dann auch beim Teil durch. Chrome?
Magic.
Wahnsinn, ne?
Ich bin schwer beeindruckt.
Und Firefox. Wir haben gar keinen Microsoft-Browser gesehen. Na, egal.
Funktioniert gleich. Ich denke mal, die Idee an der Stelle ist rübergekommen, dass man quasi da sehr einfach Multi-Browser-Tests damit bauen kann und das eigentlich für jemanden auch mit C-Sharp quasi eigentlich keine Hürde darstellt, sich damit nicht zu beschäftigen. Es tut einfach.
Genau. Das im NuGet-Packages gibt es dafür. Es ist meine Sprache, die ich kenne. Geht cool. Relativ schnell.
So, okay. Schauen wir mal. Vielen Dank an der Stelle. Genau, gut. Das einfach noch Vollständigkeit. Aber natürlich für, da sage ich mal, so Dinge wie jetzt AngularJS-Framework aktuell quasi da auch, sagen wir mal, einen gewissen Hype und auch aktuell massive Verbreitung erfahren. Dafür gibt es auch nochmal einfach speziellere Implementierungen, die einen quasi jetzt im Speziellen für Angular auch das Leben dort einfacher machen. Nennt sich Protractor. Basiert letztendlich auch auf den gleichen Frameworks wie das, was der Carsten macht. Hier letztendlich einfach mit dem Vorteil, dass der einfach bestimmte Angular-Suchstrategien oder Spezifika wie das Model, dass das einfach abstrahiert wird. Aber ansonsten technisch gesehen, sag ich mal, sehr ähnlich, beziehungsweise exakt das gleiche ist, wie das, was der Carsten gerade gezeigt hat im Selenium WebDriver. Genau. Und so ich quasi auch wieder wie ein Endnutzer testen kann und hier da einfach dank dem Framework mir eine Menge Aufwand spare, irgendwelche speziellen Controls, IDs rauszusuchen. Das macht einfach das Framework für mich an der Stelle. Man kann trotzdem Multibrowser testen.
Genau. Eine wichtige Hinweis auch noch, was auch wichtig ist, sind natürlich immer Wartestrategien. Wenn irgendwas nebenläufig im Hintergrund läuft, dann kann es
schon. Das übernimmt der, glaube ich, sogar automatisch hier an der Stelle.
Genau, mit Performance weniger dazu. Genau, und da kann er dann. Okay, aber dann kommst du noch dazu.
Genau. Ja, aufgrund der fortgeschrittenen Zeit gehen wir mal einen Tick weiter. Schauen wir uns mal vielleicht kurz meine Alternative an. Die Hälfte im Raum kennt es schon, die andere Hälfte nicht. Sag ich mal, ein Tool, was jetzt aus dem Österreichischen raufkommt. Ich glaube, die sind in Graz. Ja, sehe ich so Ranurex Stärke dafür. Für mobile Geräte ist es durchaus eine gute Alternative. Kann iOS, Android. Wo ich es gerne einsetze, hauptsächlich für, ist auch, sag ich mal, so Themen wie Java und SAP-Tests. Kann aber auch WinForms, WPF, Web-Applikationen kann man damit auch durchaus testen. Ja, ein Charme finde ich, was die ganz geschickt machen, ist eine sehr gute, finde ich, vom Code, den sie generieren, ist eine gute Trennung zwischen den Aktionen und der Ansteuerung. Also für einen Code-Generator muss ich sagen, einen ziemlich guten Job, lässt sich gut lesen auch hinterher, was da rauskommt. Und sag ich mal, so ein bisschen die Primärintention von den Entwicklern dahinter ist, Testautomatisierung, quasi guten Testautomatisierungscode auch zugänglich zu machen für Nichtentwickler. Dass die quasi trotzdem, sag ich mal, gut Skripten automatisieren können, ohne dass sie riesen Programmierkenntnisse brauchen. Und sag ich mal, für mich natürlich als .NETler, es hat eine .NET-Engine Und ich kann damit im Zweifel, wenn ich das will, genau wie bei Coded UI, auch entsprechend das Ganze, kann ich auch noch kodieren und erweitern. Schauen wir uns mal das Ganze mal kurz an, einfach wie es aussieht und sich kurz anfühlt. Nehmen wir mal hier einfach Ranorex, das Ranorex-Studio. Wenn man sieht, das sieht jetzt gleich ungefähr aus wie gefühlt ein bisschen so Visual Studio, ich glaube 2008 oder so. die basieren letztendlich auf Mono Develop, quasi sozusagen der anfänglichen Open Source Version vom .NET Framework oder vom Visual Studio in dem Fall. Und wenn wir Ranorex Studio starten, sage ich mal, so ein Testprojekt einfach mal aufzusetzen, ist in dem Fall mal New Test Solution. Da sieht man die Projekttypen und so, das sieht eigentlich auch alles relativ gleich aus. Nur, dass ich jetzt hier irgendwie so eine Ranorex Test Suite als Projekttyp habe. Das ist auch normal, wenn man das im Studio, kann man das auch öffnen. Ist quasi einfach ein Visual Studio Projekt. Nur halt jetzt in dem Fall ein spezielleres Template. Und wir sagen hier einfach mal so eine ALM Days 2016 Demo, legen mal irgendwie eine Solution mal an. Dann geht auch gleich so ein entsprechender Wizard auf mit irgendwie so einer Textfile. Das ist quasi zum Schluss dann meine Testfälle hier, die ich dann zum Schluss auch ausführe. Das ist quasi das sozusagen, wo ich fachlich sage, was soll ich tun? Applikation starten. Knöpfchen drücken, validieren und so weiter. Kann ich mir zusammenstellen, gibt es verschiedene Module. Hier in dem Fall so eine Standardaufzeichnung ist so ein Recording. Das ist quasi das, wenn ich es mir zusammenklicke. Ich kann aber auch Code reinstecken, wenn ich das will. Sehe auch sowas, so Datenbinding und so kann ich damit auch machen. Also da kann man sich wirklich auch schön austoben, auch auf der grafischen Ebene. Mit was wir aber anfangen wollen, das finde ich bei denen nämlich wirklich echt schick, ist, die haben so etwas, das nennt sich Repository. Repository ist quasi, das beinhaltet einfach die Information, wie ich einen Control ansteuern kann. Quasi das mal wirklich rein zu sagen, okay, da gibt es einen Button. Dankeschön, Carsten. Es gibt, jetzt müssen wir nochmal klatschen, weil der haut nämlich jetzt ab.
Vielen Dank.
Also nicht, weil ich dich loswerden will. so ein Repository ist letztendlich, das sagt einfach nur, okay, wir haben ein bestimmtes Fenster, wir haben bestimmte Buttons, wir haben Tabellen, wir haben irgendwelche Knöpfe etc. pp. Also alles, was auf der UI passiert, aber es sagt nicht, ob ich irgendwas klicke, sondern wirklich nur rein beschreibt, was ist da. Und was ich jetzt einfach mal mache, ist mit New, right, New brauche ich noch nicht, ich will mit Track, will ich einfach mal neue Elemente aufzeichnen. Right. Das brauche ich nicht. Machen wir mal kurz hier weg das Ganze. Muss mal ein bisschen aufräumen. Mal hier ein paar Fenster zumachen. So, wir nehmen nämlich jetzt mal die Tester-Applikation schlechthin. Den guten Windows-Taschenrechner, weil da kann man nämlich, finde ich, was Gutes zeigen, ohne dass ich jetzt noch groß programmieren muss. Das ist jetzt quasi die Windows 10-Variante davon. Und was ich jetzt mal machen möchte, ist hier mal einfach mir mal so ein Control mal schnappen. Genau, hab's einfach mal angeklickt, die 8. Soweit, so gut. Was man jetzt sieht, ist quasi hier rechts, also da hat auch so Nettigkeiten drin, wie Screenshots erzeugen davon, dass ich ja immer weiß, wenn ich da drin umherklicke, welches Element war das eigentlich in meiner ursprünglichen Anwendung. Das finde ich, das hat schon echt seinen Charme. Was ich aber echt auch noch cool finde, ist dann, nämlich genau diese Geschichte hier oben, sieht relativ unscheinbar aus, nämlich wie das Tool quasi die ganzen Buttons adressiert, ist über so XPath-Expressions. Das heißt, wie XML-Syntax kann ich quasi beschreiben, wo das Element zu finden ist. Und jetzt machen wir nämlich mal ein bisschen was Extremeres, und zwar, wir klicken hier mal auf Edit, dann geht nämlich den ihr Tool auf, nämlich, kann man auch Handy starten, der Ranorex bei. Und mit dem Tool kann man nämlich analysieren, was so alles da ist. Mal kurz ein bisschen größer machen. Wo ist es denn? Ah, da ist er. Kann man nämlich quasi das visualisieren, wo ist es da? Kann sagen, hier Highlight und so. Und dann zeigt mir das ganze Element auch an. Das ist jetzt wirklich der Taschenrechner rechts. So, und was man nämlich hier Tolles machen kann, ist zu sagen, naja, okay, ich würde jetzt mal gern alle Buttons klicken von 0 bis 9. Was man nämlich Tolles machen kann, ist dann einfach zu sagen, okay, rechts sehe ich die Eigenschaften, die so das Control hat, und jetzt sage ich einfach mal, ich würde gerne mal das Element finden, und zwar auf Basis, was ich jetzt geklickt habe, Regular Expression. Weil wenn ich mich weiterklicken würde, würde ich sehen, dass die Buttons alle nach dem gleichen Schema nummeriert sind, Num 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter. Also kann ich gut sagen, von bis hätte ich gern alle Buttons. So, machen wir das mal so. Die Regular Expression, ich glaube, das müsste so stimmen. Keine Beschwerden aus dem Publikum, also gehe ich mal davon aus, dass es richtig ist. Sagen wir mal Highlight. Nee, das stimmt noch nicht. Das Publikum will nicht programmieren, oder? Machen wir mal einen Strich. Strich müsste auch stimmen. Hm? Doch, müsste eigentlich stimmen. Null. Warte mal, jetzt muss ich mal kurz gucken. Und mit dem Strich ist doch richtig. Ah, okay. Hat man gesehen, ich habe jetzt quasi gesagt, Highlight, zeig mir bitte alles an, was du mit der Regular Expression findest. Das heißt, ich habe jetzt einen Ausdruck, mit dem ich alle 10 Buttons quasi potenziell erwischen kann. Da sagen wir einmal hier oben, alles klar, apply. Dann passt sich auch gleich hier die Regular Expression an, das ist soweit okay. Und dann brauchen wir nochmal kurz plus, track ist gleich und track vielleicht nochmal hier oben das Ergebnis kurz. Das reicht. Genau. So, habe jetzt hier zusammengeklickt. Oben die Struktur entspricht nicht meiner gewünschten Namenskonvention, weil ich teile gern auch, wie der Carsten, in so Page-Objects ein. So was Ähnliches habe ich hier auch. Heißt ja einfacher, heißt einfach Ordner. Kann ich einfach sagen, naja, okay, ich habe hier irgendwie Calc UI. Und da kann ich mir quasi die Sachen dann, wie ich das brauche, quasi zusammen, kann ich mir das Ganze zusammenziehen und kann natürlich so entsprechend meine individuelle Ordnung quasi erzeugen. Kann das auch nochmal schachteln, wenn ich jetzt sage, hier gibt es vielleicht nochmal irgendeine Navigation, kann ich das natürlich auch nochmal sagen. Und sage ich mal, entsprechend werden dann auch die Namespaces und alles angepasst. Sodass ich natürlich da auch quasi für Nichtprogrammierer relativ elegant, sage ich mal, eine schöne Struktur aufbauen kann. Und was die machen ist, ich habe ja gesagt, ist ein .NET-Framework da im Hintergrund. Kann man auch in die C-Sharp-Klassen reingucken, was die so tun. Und da sieht man schon, also ich muss sagen, verhältnismäßig der Code hier, also wenn man das sich so nochmal im Detail anguckt, das ist relativ gut lesbar. Ich habe schon schlimmeren generierten Code gesehen. Also der ist, finde ich, für einen Generator echt leichtgewichtig. Sag ich mal, hier die ganzen wieferten Button gefunden, also New, Repo, Item, Info, hinten der String rein. Das ist, finde ich, einfach. Also das ist gut lesbar, definitiv. Könnte ich jetzt auch anpassen, durchaus, wenn ich das wollte. Also super einfach. Okay. Genau, jetzt habe ich quasi die Aufzeichnung gemacht, jetzt habe ich beschrieben, diese 4 Buttons sind da. Und was ich damit machen kann, ist, damit kann ich mir jetzt einen Test zusammenstellen. Also gehen wir in das Recording rein, Doppelklick und jetzt habe ich hier unten wieder meine Buttons aus meinem quasi Modul. Und meinen Test kann ich jetzt zusammenstellen. Ich sage jetzt vielleicht irgendwie die Nummern klicken, rein, ziehe ich quasi bei Track and Drop einfach hoch und jetzt kann ich sagen, ich will einen Mausklick machen, Touch machen, irgendwie eine Geste, Keyboard-Shortcut, will eine Validierung machen, will einen Wert auslesen, will die Applikation schließen, warten für irgendwas, kann ich mich quasi austoben. Sage ich einfach mal Mausklick, mache das Ganze vielleicht im ist gleich, das gleiche hier auch nochmal und dann vielleicht nochmal den Equals-Button und so weiter. Und so kann ich mich quasi per Klicken zusammen, kann ich das zusammenstellen. Kann natürlich hier auch wieder entsprechend zum Schluss in den Code reingucken, was da entstanden ist. Da würde man dann sehen, dass da irgendwie Maus.klick und so weiter rausgekommen ist. Und so kann sich ein Tester quasi das Ganze flexibel zusammenstellen. Nehmen wir mal vielleicht noch ein Beispiel für eine Validierung. Calculator Results vielleicht. Das ziehen wir mal rein, machen wir eine Validation, also das klassische Assert. So, das Ganze soll irgendwie entsprechen. Das müsste hier der Name sein, da ist der Wert drin. Wir sehen, der hat schon, das Element bezieht sich auf Repository Item und sag ich mal, hier kann ich natürlich das Ganze auch parametrisieren, weil die Werte ja nicht immer gleich sind. Ich werde vielleicht mit datengetriebenen Tests arbeiten. Kann ich also auf verschiedenen Ebenen auch Variablen anlegen. New Validation und vielleicht hier irgendwie, keine Ahnung, ich glaube das Ergebnis war 45. So. Und sagen wir, man könnte jetzt noch eine Excel-Tabelle hinten dran fügen, könnte natürlich auch noch zig verschiedene Kombinationen quasi machen. Und da sieht man, dass das Ganze quasi relativ einfach zu bewerkstelligen ist. Jetzt fehlt noch eins für den Test. Ich mache den mal zu. Ich habe nämlich den Programmstart nicht aufgenommen. Deswegen machen wir mal kurz Add. Und dann müsste hier irgendwo sein Run Application. Das brauche ich noch. Ziehe das Ganze mal gleich hier am Anfang rein. Pfeilname anklicken und jetzt muss ich noch sagen, wo ist der Kalkulator zu finden? Der Einfalt halber habe ich mal auf dem Desktop ein Icon abgelegt, Doppelklick drauf, dann kriegt er raus, dass es Calc.exe im Windows-Systemverzeichnis ist, speichern und dann lassen wir das Ganze mal kurz laufen. Okay, nochmal mit höheren Rechten starten das Ganze. Er braucht fürs Debuggen ein paar Berechtigungen mehr. Solution ist auch gleich auf. Play. So, geht das Ganze auf. Dann sieht man jetzt, das wird jetzt 7 plus ist gleich 14. Ja, okay, stimmt nicht ganz die Validierung. Kommt auch gleich ein Report raus natürlich an der Stelle. Und zum Schluss sehe ich hier natürlich auch genau, was ist schiefgegangen, entsprechend Screenshot und so weiter dabei. Macht er out of the box, also von jeder Aktion, die er macht, macht auch gleich einen Screenshot. Wenn man das Ganze jetzt mal ein bisschen auf die Spitze treibt, kann man natürlich da auch durchaus noch eigenen Code nehmen. Ich nehme jetzt mal bewusst mein Projekt, ein älteres, quasi ähnliches Szenario wie das, was wir eben gemacht hatten. Nur ich möchte jetzt mal gern, gucken wir uns mal kurz in den Test rein, sieht noch weitestgehend gleich aus. Den Unterschied ist, was ich hier aber anders gemacht habe, ist, ich habe gesagt, ich habe mal User-Code eingefügt. Quasi, ich habe gesagt, ich will alle Buttons klicken, das lässt sich schlecht mit Zusammenklicken machen. Das ist mal so eine Stelle, wo ich ein bisschen for each und for benutzen muss, um da quasi durchzuklicken. Ich gehe mal einen Doppelklick rein. Dann sieht man, da entsteht irgendwie sowas wie ein Studio, auch wenn ich vorher alles geklickt habe. Und ich kann ganz normalen C-Sharp-Code schreiben. Damit zieh mir mal alle Buttons raus. Repro ist einfach, was er intern generiert hat, das Repository. Calculator UI ist der Ordner, den ich angelegt hatte. Windows Self Find, sage ich, okay, ich brauche einen Button und gebe hinten nochmal letztendlich die Definition an, die wir quasi in der Regular Expression mit dem Ranorex bei in dem Fall ermittelt haben. Das ist der schnellste Weg, das rauszufinden, wenn man jetzt nicht klicken will. Und mehr brauche ich da nicht zu beschreiben. Der kann dann auch verschiedene Ebenen und so überspringen. Und zum Schluss sage ich, for each, gehe mal alle Buttons durch, mache einen Screenshot und klicke das Ding an. Und prüfe zum Schluss, genau. Ja, klick an und prüf immer nach, ob das Ergebnis stimmt. Das heißt, hier quasi sieht man, ich kann auch, starten wir das Ganze nochmal kurz. Also damit kann ich quasi, ich hoffe, ich habe jetzt auch den richtigen Taschenrechner. Mal gucken. Ah, okay, das passt. Genau, und da sieht man jetzt, der sollte jetzt, ist auch von der Geschwindigkeit her, muss man schon sagen, echt okay. Wie gesagt, die werden alle auf Basis der Regular Expression gesucht, die Buttons gerade. Also das ist schon relativ dynamisch, ist gleich 45, genau, und dann macht er alles gut. So, und dann haben wir auch gleich unseren Report. Mit entsprechend unten habe ich nochmal alle Screenshots machen lassen, jetzt für jede Aktion, die er quasi macht, wird dann gleich aufgenommen. Also finde ich da, sage ich mal, ein gutes Mittel, um das Ganze quasi zu Java, SAP oder vielleicht auch WPF-Informs zu adressieren und das entsprechend ja auch zu testautomatisieren. Vielleicht nochmal einen kleinen Ausblick dazu, wenn es darum geht, schon zwar ein bisschen vorgegriffen, wie das ganze Thema aussieht, wenn ich das Ganze versuche, in meine TFS-Infrastruktur zu integrieren. Was ist da quasi zumindest hier bis jetzt noch der Ansatz, den Ranorex empfiehlt? Ich werde nochmal gleich eine andere Option zeigen. Ich hoffe mal, dass meine Solution mal gleich geladen ist. Letztendlich, was ist der einfachste Weg, um das zu integrieren? Ein Coded UI-Test nehmen und einfach den Ranorex Test Runner quasi dort drin auszuführen. Na, macht der was? Na, einmal neu bauen. Dann hilft schon. Damit nämlich auch der Test Explorer gleich den Test findet. So, schauen wir uns mal kurz die Solution an. Demo, die Promme. Habe ich kaputt gemacht. Schade. Letztendlich, wie sieht der Code aus? Müssen jetzt, kann man auf der Webseite auch nachlesen. Ich zeige es vielleicht nochmal kurz im Texteditor, damit ich auch die anderen Sachen nochmal einfach kurz anreißen kann. Letztendlich, was muss rein in den Test? Sind letztendlich einfach 5 Zeilen Code. Wo man sagt, Ranorex Testrunner.run, dann gebe ich die Klasse einfach rein, die er generiert hat. nochmal den Pfad, was er ausführen soll, und sage ich testcontext.addResult, füge den Ranorex-Log ein. Und wenn eine Exception kommt, lass den Test schief gehen. Mehr ist die Integration nicht. Und der Rest ist quasi einfach neu übersetzen. Das wäre quasi so eine Integrationsart, wie ich das bis jetzt gemacht habe. Okay, gehen wir mal weiter. Wir haben noch ein doch recht straffes Programm. Genau, wie gesagt, querbeet, Unterstützung .NET und nicht .NET. Eine Alternative hat der Karl gestern ja auch schon gezeigt, glaube ich, in einer eigenen Session. Sag ich mal, das ist jetzt eher so natürlich die Stärke, wenn ich jetzt sage, ich will quasi mobile Geräte vor allem testen, wäre quasi für mich so eine der ersten bevorzugten Alternativen, Xamarin Test Cloud. Die haben ein sehr gutes Framework, um entsprechend Android und iOS zu testen. Syntax hier an der Stelle orientiert sich auch quasi sehr stark auch an WebDriver, beziehungsweise .NET Coded UI, und sage ich mal, hat auch im Studio entsprechende .NET-Abstraktionen, einen Wrapper. Das heißt, ich brauche mich auch vom Tooling her nicht umzustellen. Ich kann das im Studio machen. NuGet-Paket reinziehen für Xamarin Test Cloud und das NUnit-Paket. Und dann kann ich damit Code quasi schreiben gegen die Xamarin Test Cloud. Hier finde ich auch der Charme, ich kann gegen physische Geräte testen. Das setzt nur entsprechend eine Subscription von Xamarin voraus. Also das kann ich nicht quasi in der freien Version machen. Die freie Version geht nur gegen Simulatoren. Aber ansonsten, wie gesagt, kann ich sowohl die Cloud benutzen, als auch Geräte, die ich lokal habe. Cloud hat natürlich den Charme, ich kann es hochgradig skalieren und kann sagen, führ mir das bitte auf mehreren hundert Geräten an der Stelle aus. Würde ich jetzt aber einfach mal kurz überspringen, weil damit ich einfach eine andere Alternative vorstellen kann, weil der Karl da entsprechend einfach schon Sachen im Detail gezeigt hatte. Eine weitere Alternative, die extrem stark auch vom TFS-Team quasi gefeatured wird, ist Perfecto Mobile. Hier sehe ich auch quasi ganz klar die Stärke, eine breite Geräteunterstützung, Android, iOS als auch Windows Phones haben die zu mieten. Quasi kann ich im Browser testen. Was die auch können, ist Multi-Browser-Testing. Das heißt, ich kann auch im Browser solche Sachen testen wie ein IE9 auf Windows XP und alles, was so dazwischen rauskam. Haben Visual Studio Team System, schrägstrich TFS, und Visual Studio Support, und extrem cool auf das manuelle Testen geeignet. Xamarin selbst kann man kein manuelles Testen machen in der Cloud. Hier kann ich auch manuelles Testen machen. Das würde ich einfach mal kurz zeigen, wie das aussieht. Weil ich habe da so ein echtes kleines Aha-Erlebnis gehabt bei dem Thema. Genau, gehen wir mal kurz einen Browser. So, ich bin jetzt quasi in dem Fall mal auf der Microsoft Cloud drauf. So, dann sieht man, jetzt lädt er noch ein paar Flash-Sachen. Und wenn wir gleich da sind, startet schon, weil ich angemeldet bin, mein Screen. Und was ich jetzt hier oben machen kann, ist, kann sagen, okay, Browser starten oder mobiles Gerät starten. Machen wir mal kurz Browser. Sag ich mal, irgendwie modernstes Betriebssystem, Windows XP, und dann kann ich dann sagen, ja, okay, was für einen Browser brauche ich und so weiter, welche Auflösung kann ich auswählen, und da geht gleich ein Fenster auf. Das machen wir jetzt nicht, weil ich zeige im Prinzip gleich sowas Ähnliches mit einem mobilen Gerät. Konfiguration und Klicken ist im Prinzip exakt das Gleiche. Machen wir mal Launch Mobile. Und wie man hier oben sieht, so rein vorsorglich für die Session, habe ich mal gesagt, okay, ich reserviere mir mal ein ziemliches wilden Mix an irgendwelchen Geräten. Ansonsten hat man nämlich die Gefahr, gegebenenfalls für eine Live-Demo ist das Gerät nicht zur Verfügung. Das heißt, ich kann Slots blocken und dann habe ich den zur Verfügung. Speziell dann interessant, wenn ich natürlich einen Bildprozess im Hintergrund dran habe, dass ich die Geräte dann aufgrund der Device-IDs, habe ich bei bestimmten Mobilherstellern, muss ich die Geräte-IDs mit hinterlegen als Development-Accounts. Und deswegen, damit ich nicht jedes Mal mein Bild anpassen muss, kann ich die Geräte quasi auch reservieren, dass die mir für meine Zeitslots auch entsprechend zur Verfügung stehen. Nehmen wir mal irgendwie, keine Ahnung, so ein Mini 3 finde ich immer ganz nett. Sagen wir mal Open. Jetzt ungefähr in ein paar Sekunden bekomme ich quasi gleich Zugriff auf ein physisches Gerät, was in den USA steht. Beziehungsweise wir können auch mal was anderes schauen, das finde ich auch mal eine ganz coole Sache. Nehmen wir mein Telefon. Das hier, das ist gut. So, dann machen wir mal Folgendes, dass wir mir auch glauben, das ist wirklich ein physisches Gerät. So, machen wir mal kurz. So, Telefon. Oh, das wird teuer. 3, 3, 9. Was haben wir da noch? 2, 2. 3, 2, ne? Schlechte Augen. Wird nicht besser. 5, 4, 3. Also ich rufe da gerade wirklich an. Also das ist wirklich ein physisches Gerät, die Nummer kann ich wirklich anrufen. Also auch da kann man, sage ich mal, solche Tests machen. Kleines Gimmick fand ich irgendwie cool. Nichtsdestotrotz, also man, theoretisch könnte wahrscheinlich auch irgendwo anders anrufen, aber ich glaube, das finden die nicht so gut. genau, Zugriff auf physisches Gerät, das heißt, hier kann ich dann wirklich auch klicken, in dem Browser wirklich das Gerät fernsteuern. Sieht man hier, ich habe anscheinend irgendwann mal unsere AIT-Webseite aufgehabt, kann mich hier auch irgendwie durchklicken, ding, und so weiter. Also kann man sich quasi durcharbeiten. Das ist so quasi Stichwort manuelles Testen und das wird wirklich so ausgeführt. Kann davon auch einen Report erzeugen lassen von dem Thema, kann das Gerät drehen lassen, kann irgendwelche Apps remote starten, habe ich quasi hier so eine Schnellstartleiste und so. Was ich auch von denen ziemlich cool finde, ist, selbst fürs manuelle Testen, wenn man jetzt nicht irgendwie WebDriver oder C-Sharp und so ein Zeug mag, ist, die haben auch so eine Art, ja, leichtgewichtige Testautomatisierung, also so eine Skriptform. Das heißt, ich kann ja einfach sagen, ich kann bestimmte Aktionen auf dem Gerät auslösen. Sagen wir mal sowas wie, keine Ahnung, ich hätte gern einmal HTTP www.it.gmbh.de irgendwie öffnen. Dann sieht man, da kommt der Skriptcode hier dazu. Dann habe ich hier auch noch, wenn man da mal weiterklickt, auch noch so weitere verschiedene Sachen zur Auswahl. Je nachdem, was ich für einen Applikationstyp teste, können die auch solche Dinge durchaus tun, wie OCR gestützt erkennen, was ich klicken muss. Da ich jetzt einen Safari-Browser nutze, kann ich nicht nativ instrumentieren, sondern muss mich auf die OCR-App verlassen. Quasi. Und da kann ich auch sagen, such mir den zum Beispiel Teil Jobs und klick genau dahin, wo Jobs ist. Solche Sachen. Also nehmen wir mal hier irgendwie Applikation. Ne, das ist nicht das Richtige. Device. Das brauche ich nicht. UI Objects Application. Application Element Find. Das ist gut. Dann ein Doppelklick drauf und der Identifier ist Jobs. Dann können wir vielleicht noch irgendwie sagen, Find, ziehen wir mal rein. Also ein bisschen so wie eben quasi im RunOS, nur jetzt quasi komplett Browser gestützt. Such da mal irgendwie Jobs. So, wenn alles gut läuft, können wir dann hier einfach sagen, einmal Run. Wählen nochmal unser Gerät aus, das was wir gerade offen haben. So, wenn alles gut läuft und ich jetzt nicht mich, sag ich mal, verklickt, da muss man natürlich mal bei solchen Sachen ein bisschen aufpassen. Dann sollte der gleich eigentlich den Browser aufmachen, Jobs suchen, da draufklicken. Doch, das war das Mini 3, was ich genommen hatte, ja. Ja, okay, man sieht also, der macht das jetzt auch im Browser, kann das auch, also auf dem manuellen Weg, sag ich mal, durchaus debuggen. Ich hoffe mal, dass der Klick jetzt klappt. Mal ein bisschen aufpassen. Okay, naja, da stimmt die Erkennung noch nicht ganz. Müsste man jetzt quasi nochmal an der Stelle nachjustieren. Mal gucken, ich habe auch noch ein Beispiel dafür. Das Ganze kann man hier auch speichern. Also das heißt, selbst wenn man, wie ich jetzt hier gerade bei der Demo, das irgendwie gerade nicht so mag, da gibt es auch noch irgendwie die Möglichkeit, einfach zu sagen, ich nehme ein existierendes Skript und kann das Ganze quasi dann auch reinziehen. Das heißt, es ist nicht so, dass ich es komplett wegwerfen muss an der Stelle. Also jetzt heise habe ich mal irgendwie da irgendwie auch ein bisschen probiert. Und kann dann auch hier sagen, run, nehmen wir irgendwie das Gerät. Der sollte definitiv schief gehen, weil der sucht irgendwie, glaube ich, nach Virtual Reality oder so. Also auch da kann ich quasi mir so kleine Blöcke bauen im Browser. Schauen wir mal. Jetzt ein bisschen heiß, das habe ich jetzt nicht im Vorfeld probiert. Schauen wir mal. Nicht wundern, es kann mal einen Tick dauern. Die machen halt schon einige Magic, weil es halt auf physischen Geräten ist. Ja, läuft also. Kann ich wirklich komplett testen, auch wiederverwenden und so weiter. Und das ist jetzt, wie gesagt, noch der manuelle Anteil. Das Ganze kann man ein bisschen auf die Spitze noch treiben. Den lassen wir jetzt mal weiterlaufen hier. Das Ganze kann man noch auf die Spitze treiben, indem ich dann sage, Start. Die haben nämlich auch, das war jetzt quasi der manuelle Anfall, wenn man was richtig Cooles da noch machen will mit der ganzen Geschichte. Gibt es auch eine Studio-Integration, das ist einfach so eine VSix-Extension, die man reinzieht von Perfecto. Und dann bekomme ich quasi so ein, ja, so eine Art Code-Generator für WebDriver. Das heißt, ich programmiere das, was der Carsten gerade gemacht hatte, mit dem WebDriver kann ich jetzt quasi machen mit dem mobilen Gerät. Das heißt, das Gleiche, was ich da gelernt habe, 1:1 wiederverwenden und benutze dann quasi eigentlich Webkonstrukte, um Aktionen auch in einer nativen App zum Beispiel ausführen zu können. Und das Ganze habe ich mal im Vorfeld nämlich mal gemacht gehabt und habe mal quasi so ein bisschen Code geschrieben gehabt. Mal gucken, dass man das halbwegs lesen kann. Die Auflösung ist wirklich fies für Visual Studio. Open Connection und so, das generiert er mir. Und Close Connection, den Teil brauche ich nicht, der ist uninteressant. Was aber interessant ist, ist quasi das, was ihr jetzt gerade hier nämlich seht mit diesem mysteriösen Dictionary, wo er einfach Parameter hinterlegt, sowas wie, ich starte quasi dass die Verbindung oben auf einer bestimmten Daten, auf einer bestimmten Device-ID. Ich habe da quasi MS-Test, Data-Driven-Tests genommen, gesagt, zieh mir bitte aus einer CSV-Datei jeweils die Device-ID raus und für alle, die da drin sind, führ bitte den Test aus. Dann starte entsprechend ein Skript, da, weil ich dann native Funktionen von Perfecto nutze, sage ich quasi, starte bitte den Monitoring-Service, sowas wie Speicheraufzeichnung, CPU-Aufzeichnung, diese Geschichten. Setz das Gerät auf bereit, mach einen Screenshot und speichere mir das Ganze lokal, bei mir jetzt ein C-Temp-Report, wenn ich beginne, wenn ich einfach Startzeitpunkt habe. Dann mach solche tollen Sachen wie, setze mal die Lokation auf Stuttgart. Das heißt, ich kann also Point of Interest manipulieren, die GPS-Koordinaten von dem Gerät, wenn ich jetzt irgendwelche speziellen Funktionen in Google testen will. Zum Beispiel oder irgendeine anderen Applikation, Navigations-App zum Beispiel, die ortgestützt reagieren soll. GPS-Koordinaten so können sich alles austoben. Und macht zum Schluss einen Browser auf und guckt dann nochmal und klickt da drin quasi nochmal ein bisschen umher. Da habe ich jetzt quasi hier nochmal, gehen wir nochmal ein Stück runter, habe ich nochmal ein bisschen auf die Spitze getrieben, habe gesagt, naja, es gibt das Problem bei iOS, beim Safari im Speziellen, dass er sowas, dass die Tabs immer aufbleiben, die kriege ich nie zu. Ich will aber einen definierten Zustand haben, also suche ich mir quasi alle X raus, das sind nämlich genau die zum Schließen, und klicke quasi 50 Mal, bis ich potenziell alle Tabs zu, aber mehr als 50 Tabs hat man normalerweise auf dem Betriebssystem nicht auf. Und dann kann ich die quasi schließen und wenn eine Exception ist, dann gehe ich einfach weiter. Und zum Schluss, wenn der Zustand definiert ist, dann quasi gehe ich zur URL, Driver Navigate Go To, AIT GmbH, dann geht der Safari-Browser auf. Und dann klicke ich hier unten wieder drin umher quasi, indem ich sage, suche ein Label, was Jobs heißt. Und wenn man sich nochmal in den Code ein bisschen detaillierter reingeht, da machen Button-Click, Button-Text-Click und entsprechend meiner Parameter, was jetzt Params 4 ist. An der Stelle suche Jobs, Klick, beende das Monitoring, beende die Verbindung zu Perfecto. Und was dann rauskommt, ist letztendlich einfach ein Code hier im Studio. Das lassen wir jetzt mal ausführen. Wenn alles gut läuft, habe ich auch das richtige Gerät reserviert. Oder auch nicht. Ist in use. Ja, okay, ich habe es im Browser, glaube ich, drin. Ich muss es mal kurz freigeben. Ich habe nämlich das Ganze aktuell so eingestellt, dass Release, dass ich quasi kein simultanes Debugging aktiv habe, sondern eher aufgrund vom Build-Service dafür starte ich das nur im Hintergrund. Ich kann auch so eine IDE-Integration aktivieren, dann klickt er auch im Browser und blockt die Session quasi nicht. So, jetzt müssen wir mal kurz gucken. Nö. Dann noch einmal zurück. Run Test. Das scheint schon ein bisschen länger zu laufen. So, und jetzt machen wir nämlich mal, jetzt gucken wir nämlich mal, ich habe nämlich so eine Funktion reingebaut. Mal kurz gucken, C-Temp ist noch nicht da. Was er jetzt macht ist, weil das kann jetzt einen kleinen Tick dauern, Generic Error occurred. Okay, was jetzt rauskommen sollte eigentlich, ist immer gut ein Plan B. Ich habe nämlich mal vorher quasi so ein Input mal aufgezeichnet, mir einfach wegkopiert. was jetzt genau selbiges Skript tatsächlich erzeugt hat, das ist jetzt ein Tagesalter Stand, ist quasi den Screenshot, das ist der Code, den ihr gerade gesehen hattet, auf dem Mini 2, quasi Startseite, dann die verschiedenen Schritte, wo ich sage, ich habe das Tab geschlossen. Das ist jetzt Ende, genau. Und jetzt sehe ich quasi jeden einzelnen Schritt, den das Gerät gemacht hat, hat es aufgezeichnet, automatisch quasi die Reporting Engine, die drin haben. Dann, falls ich nicht glaube, dass die Screenshots funktionieren, davon auch ein Video. Also wirklich von dem Gerät kann man sagen, WebDriver Download Report. Das sind von denen so eine Extension und dann sieht man jetzt, wie er quasi da locker flockig drin umherklickt. Mal gucken, das dauert einen kleinen Tick, ja. Sieht man, also da bewegt sich schon was, der klickt jetzt hier weiter und irgendwann. Startet, also war auf Jobs, genau, hat er da hingeklickt. So. Also der hat das den Code dann an der Stelle ausgeführt. Und last but not least, Bilder und Videos sind gut. Der kann an der Stelle auch noch einen PDF-Report natürlich erzeugen. Das sieht dann ungefähr so aus. Also falls man das dann fürs Archiv braucht, zum Nachvollziehen, sehe ich genau wann. Sieht man hier auch, mal gucken, ist ein Datum drin. Nee, kein Datum drin. Doch, 9. April. Da sieht man, was ich am 9. April getestet habe mit einzelnen Screenshots und so weiter dazu. Also zu Doku-Zwecken echt perfekt, selbst wenn ich das Gerät dann nicht mehr habe. Geht dann noch HTML und diverse andere Formate. Also da kann man sich wirklich austoben. Treibt man das Spielchen da noch ein bisschen auf die Spitze, kann man das natürlich auch entsprechend in einen Bildprozess einbauen. Den lasse ich jetzt nicht laufen, weil der Hosted Bild, der hat heute anscheinend nicht nur mir die vorige Session ein bisschen interessant gestaltet, sondern ich kann das Ganze auch quasi hier reinklinken. Nehme mal irgendwie so einen älteren Bild. Da sieht man hier oben, das ist quasi mal so als Ergebnis mein Perfekto-Test. Einer hat geklappt. Das Ganze ist gut und schön, aber ich würde eigentlich gern wissen, was da drin passiert ist. Detailed Report. Fehlgeschlagen ist keiner, das ist natürlich auch kein Ergebnis, aber schauen wir uns mal den Test an. Doppelklick drauf, Testresult. Attachment. Da ist es. Machen wir mal so. Test Results. So ist besser. Das, was wir gerade schon lokal auf der Platte gesehen haben. Also das heißt, selbst wenn jemand jetzt quasi kein Studio hat oder jetzt bei mir jetzt auch in die 2012er-Variante ändert, kann ich da natürlich trotzdem wieder reingehen und kann jetzt quasi, jetzt wäre quasi nur noch der Workflow, ich mache ein Studio, erweitere den Test, check das ein, dann läuft der Bildprozess, der spartet einfach den Perfekto-Test an, den Mobiltest an oder auf einer Horde von Mobilgeräten, ohne dass ich das Gerät quasi selbst bedienen muss. Und das Ganze ist, ich meine, wenn man sich das wirklich anguckt, was ich hier drin habe, jetzt in dem speziellen Prozess, ist, sage ich mal, okay, Studio-Test, damit lockt man jetzt keinen hinterm Ofen sozusagen hervor. Ist, was diese ganze Magic eben gemacht hat, ist dieses Visual Studio Test, mehr ist das nicht. Also es ist ein MS-Test, der einfach übersetzt ist, der halt in dem Fall durch Perfekto einfach NuGet-Paket genommen hat, mit einem speziellen Webdriver. Und sage ich mal, mehr ist das nicht. Und wenn ich jetzt einen neuen Test mache, checke ich das in meinem Studio ein, dann läuft das die ganze Pipeline, was er jetzt die letzten Tage gesehen hat, immer komplett durch. Vielleicht eins würde ich noch gerne zeigen, weil das ist, sage ich mal, das haben wir jetzt ein bisschen kurz gewesen, ist, wie ist dieser Code hier zustande gekommen? Das würde ich schon noch mal gerne zeigen, wie da quasi der Workflow ist. Und da sind wir eigentlich auch schon fast quasi am Ende. Ist nämlich, wenn man sich wenn man nämlich die Extensions installiert, nur mal gucken, dass ich auch angemeldet bin, dann kommt quasi einfach im Studio so zwei Tabs dazu. Das geht im Eclipse genauso, die haben dafür auch ein entsprechendes Plugin. Unser bekanntes Mini 3. Das ist schon mal ein guter Zustand, wenn wir das so haben. Und nehmen wir mal das hier. Häkchen dran. Dann nehme ich vielleicht doch mal ein anderes Gerät. Select Device, das ist... Na, komm. Nee, mag nicht, mag nicht. Ach, Lunch Mobile. Nehmen wir das mal. Nehmen wir ein neues. Wir haben hier noch, was nehmen wir? Nehmen wir mal ein iOS-Gerät hier. Gleiche, was gerade im Chrome passiert ist und was ich persönlich echt beeindruckend finde, ist, dass sie wirklich die Sharpcode dann rausgenerieren aus dem Browser, aus der Flash-Applikation ins Studio hinein. So, okay. Kommt es aus dem Browser bekannt vor, vom manuellen Testen? So, wir klicken mal, hier haben wir an die richtige Stelle geklickt. Und jetzt machen wir mal irgendwie, keine Ahnung, machen wir feinen Text. Rekord klicken. Feinen Text. Und ich suche App Store, ne? Nehmen wir mal App Store. Diese Auflösung ist echt fies. So, so ist besser. Try. Kann man quasi gucken, muss nur, das ist bei der Auflösung ein bisschen fies. So, sagen wir haben irgendwie was gefunden. 75% beziehungsweise App Store ist eigentlich besser geeignet. Heißt das so? Der macht jetzt quasi eine Bilderkennung. Und dann sagt er ungefähr, in welchem Bereich er das gefunden hat. Also man kann das auch immer Prozent, 100% passt. Alles gut. Machen wir das Recording aus. Damit sie mir auch glauben, ich habe den Code wirklich dann im Vorfeld selbst geschrieben. Das ist rausgekommen. Und das kann ich natürlich jetzt als Startbasis nehmen und kann das natürlich noch weiter verdichten, schöne Page-Objects draus machen. Das ist das Gleiche, was der Carsten gezeigt hatte, mache ich jetzt für Mobilapplikationen. Also da finde ich ein extrem einfacher Weg, quasi auch solche Geräte zu testen. Und wie gesagt, das geht weiter, kann man mit Browsern und so weiter auf die gleiche Art und Weise auch machen an der Stelle. Also das ist da, sage ich mal, nicht wesentlich unterschiedlich. Genau, und da geht es in die ganze Toolchain. Eine Alternative noch dazu wäre, sage ich mal, Browser Stack. Ähnlicher Ansatz, hier jetzt in dem Fall bevorzugt Webbrowser, also so an die 700 oder so. Wirklich auch die exotischsten Kombinationen, irgendwelche uralt Chrome-Versionen. Und sage ich mal, die können noch so Sachen in Kombination mit dem Studio wie Live-Debugging, im Studio quasi debuggen, was bei denen auf der Cloud passiert. Kann das auch lokal aufsetzen oder für was ich es ganz auch schick finde, ist, können wir uns mal kurz anschauen noch. Weil das lässt sich ganz gut und schnell zeigen. Man kann sich auch anschauen, wie seine eigene Applikation quasi aussieht. More Screenshots. Schon allein das ist cool. Einfach sagen, wie sieht meine Applikation jetzt aus? Nehmen wir unsere AIT-Webseite. Unten wähle ich die ganzen Browser-Versionen. Sieht man, da sind echt so gut wie alle dabei, die man so aktuell haben könnte. Generate Screenshots. Und wie gesagt, das Gleiche bieten wir auch an für die Automatisierung. Jetzt lassen wir mal kurz werkeln und dann sehen wir, wie gleich nacheinander quasi die Screenshots von den einzelnen Plattformen, ja, wie gleich die einzelnen Sachen auftauchen. Und er mir quasi dann wirklich zeigt, einzeln die Screenshots an der Stelle. Na, lassen wir ihn mal quasi werkeln. Das. Genau. Ja, vielleicht nochmal kurz zwei, drei Worte zur Integration, einfach der Vollständigkeit halber. Welche Optionen habe ich? Machen wir mal kurz die Folie. Details sind da nochmal drin. Was geht, ist bis 2012 MS-Test Extension kann ich erweitern, quasi MS-Test erweitern, wurde zum Beispiel genutzt für NuGet. Link ist drin auf dem Open-Source-Projekt hier an der Stelle. Ich kann das Ganze einpacken in MS-Test. Das ist letztendlich so das, was Ranurex bis dato gemacht hat. Ich kann einen Generic Test verwenden. Das ist quasi eine schöne UI, wo ich einfach sage, ich gebe eine Exe oder ein Skript rein und das Teil produziert mir ein XML als Output. Da kommt, muss ich so ein XML reingeben. Und dann fällt das raus. Also das geht schon seit Urzeiten. Das ist quasi wie so eine Art Pseudo-MS-Test. Und die neuere Variante ist einfach, einen Visual Studio Test Adapter zu nehmen. Das ist ein Stückchen Code, der implementiert eine Discoverer-Klasse, die sagt quasi, erkennt, ob da Tests drin sind. Das ist zum Beispiel das, was der Carsten mit WebDriver hatte oder ich jetzt mit Perfecto Mobile, NUnit, Ranurex und so weiter und so fort. Die setzen genau auf den Ansatz. Dann gibt es eine Klasse, die macht die Ausführung, die sozusagen weiß, wie man den Test-Framework ansteuert. Und wenn man nicht .NET hat, muss man noch einen Test-Container implementieren, was quasi alles, was nicht DLL oder Exe ist, damit quasi das im Studio angezeigt wird. Ich brauche das nur fürs Studio. Und das kann ich nehmen, in ein NuGet-Paket reinpacken, kann das registrieren mit Install NuGet-Package und dann ist mein Bildserver in der Lage, das Third-Party-Framework anzusteuern. Mehr ist das nicht. Also da kann ich wirklich alles integrieren. Ist ein cooles Instrument, wenn ich quasi auf der reinen Windows-Plattform bin. Und wenn das nicht funktioniert, habe ich jetzt auch die Möglichkeit, mit Bildsystemen Testresultate zu publizieren. JUnit, VS-Test, NUnit, XUnit und so weiter und so fort. Das heißt, der frisst wirklich alle Formate. Was ich dazu einfach machen muss, ist das XML-Format exportieren und das muss in dem Staging Directory drin sein und dann kann das die Plattform verarbeiten. Das gleiche geht auch für Coverage-Daten und ja, dann haben wir quasi sozusagen alles drin. Vielleicht Fazit nochmal, es gibt nicht das universelle Werkzeug, entsprechende Aufgabenstellung 1 auswählen, was quasi auf euch passt oder auf die Aufgabenstellung spezifisch. Ja, wir sind letztendlich VSTS offen für alles und es geht potenziell alles rein. Hat man gesehen, ich habe einen Hersteller genommen, jetzt Perfecto, der ist nicht Microsoft. Ansonsten Integration, wenn man Visual Studio oder Windows-Nutzer ist, Testadapter nehmen, um andere Frameworks zu integrieren. Ansonsten für alles andere Publish Tasks, solange XML rausfällt, alles gut, kriege ich das quasi reingesaugt und dann sieht das so aus wie eben mein Perfecto-Test. Also mache ich einfach mal ein Ergebnis zeigen, wenn ich noch die Minute Zeit habe, auch wenn die da draußen schon etwas gerade sensibel ist. Nehmen wir einfach mal ein fertiges Bild von mir. Ich habe gestern quasi mal einmal so ein XML reingeladen. Da gibt es hier Test. Das ist quasi mein alter Bild. Na gut, vielleicht den nicht. Nehmen wir den hier. Das habe ich quasi einfach mit einem XML-Import gemacht, diese Publish-Task. Und wenn man reinguckt, ist da in dem Bild, könnte man sich auch die Historie sich angucken, ist nichts weiter drin als ein PowerShell, was jetzt ein bisschen XML noch patcht und die Testresultate publiziert. Gleiches gilt für Code-Coverage, würde quasi genauso funktionieren. Das ist jetzt quasi mal mit einem von den anderen Frameworks genommen, wo ich einfach die Resalt XML aufgebereitet habe und dann kommt das auch raus. Ansonsten, ja, es gibt noch die Verlosung für die Band bei uns am Stand. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Schön, dass ihr noch entsprechend da geblieben seid und euch das Thema so interessiert, finde ich wirklich cool. Und ja, wer noch Fragen hat, einfach fragen. Ich glaube, wir hätten noch 2 Stunden einen Talk machen können. Super.